Mir ist Produktivität und Effizienz so wichtig, dass ich sogar meinem Körper Substanzen zufüge, um das noch mehr zu steigern. Da fühlt man sich schon vielleicht ganz persönlich so, okay, ich bin einfach so ein Hard Performer und dann arbeitet man vielleicht 10, 11 Stunden. Das ist einfach eine hohe Belastung für den Körper, weil unser Körper natürlich für die Überaktivierung nicht gemacht ist. Vor allem nicht für die dauerhafte. Das kann der gut mal so aushalten. Aber wenn es sich wirklich, über was wir hier reden, in den Berufsalltag einschleicht, dann fahren wir immer so hochtourig und dafür sind wir überhaupt nicht gemacht und das hält unser Körper irgendwann auch nicht mehr aus. Vor allem Kokain hat ja eine sehr hohe große Selbstwertkomponente, dass man sich einfach sehr gut mit sich fühlt und sehr zufrieden mit sich fühlt. Aber irgendwann, vor allem wenn man das regelmäßig macht, ist die Konzentration einfach nicht mehr da. Also man fühlt sich vielleicht fokussiert und geradlinig, ist es aber nicht mehr.
Work Exposed, der Podcast für weniger Bullshit und mehr Real Talk im Jobleben.
Wenn du am Anfang deiner Karriere stehst und dir so denkst, eigentlich habe ich gar nicht so den Plan von dem, was ich hier mache, dann willkommen im Club.
Wir sind Lukas und Fredi, uns ging es genauso und das ist der Grund, warum wir hier in diesem Podcast mit Expertinnen aus der Arbeitswelt sprechen, den Status Quo mal hinterfragen und all das klären, was du nicht mal eben googeln kannst.
Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Work Exposed. Es ist aber nicht eine ganze Folge, denn wer aufmerksam war, hat es ja schon in der letzten Folge mitbekommen, wir veröffentlichen nicht mehr nur noch eine Folge pro Monat, sondern wir haben das Ganze aufgeteilt und veröffentlichen es alle 2 Wochen jeweils den Part 1 und dann den Part 2. Das heißt, wenn ihr das heute ist nämlich Part 1, schon super spannend findet, aktiviert auf jeden Fall die Glocke, damit ihr die Fortsetzung nicht verpasst. Aber worüber sprechen wir heute überhaupt? Wir sprechen über den gezielten Einsatz von legalen, aber verschreibungspflichtigen und von illegalen Drogen, um die Leistung im Job zu steigern. So, dafür habe ich mal ein bisschen recherchiert und eine repräsentative Studie gefunden, die letztes Jahr veröffentlicht wurde. Da wurden nämlich 22.101, wenn ich es jetzt ganz richtig im Kopf habe, deutsche Beschäftigte. Und dem wurde einfach mal ganz konkret die Frage gestellt, haben sie Substanzen genutzt, um ihre kognitive Leistung zu steigern? Also wenn ich das für mich beantworte, falle ich tatsächlich in die größte Gruppe mit rein und muss klar sagen, ja, denn 64,2%, also fast 2/3, haben angegeben, koffeinhaltige Getränke vor allem gezielt zur Leistungssteigerung im Job zu nutzen. Busted gehöre ich auch dazu. Aber es geht ja noch viel weiter. 3,7% nutzten nämlich verschreibungspflichtige Medikamente, ohne eine medizinische Notwendigkeit zu haben. Und was ich da wirklich krass fand, 40% der Befragten gaben an, dass sie in Bezug auf verschreibungspflichtige Medikamente einen künftigen Konsum nicht ausschließen würden. Das fand ich echt heftig. 4,1% gaben an, dass sie Cannabis ganz gezielt einsetzen, um Stress, der durch den Job entstanden ist, zu kompensieren. Und 1,4% der Befragten gaben an, dass sie auch illegale Substanzen wie, das wurde häufig genannt, Kokain oder Amphetamin zu sich genommen haben. Die Prozentzahlen klingen jetzt vielleicht erstmal nicht so hoch, aber wenn man das jetzt mal auf alle Beschäftigten in Deutschland überträgt, sprechen wir hier über eine Menschenanzahl im Millionenbereich. Also auf jeden Fall ein relevantes Thema und gerade im Arbeitskontext oft tabuisiert. Natürlich wurde nicht nur gefragt, was konsumiert wurde und ob man konsumiert wurde. Es wurde natürlich auch gefragt, wie viel konsumiert wurde. Und da gab 1/3 an, dass sie im 12-Monats-Zeitraum 40 Mal oder öfter sogar zu Substanzen gegriffen haben, um ihre Leistung im Job zu steigern. So, einmal zur Einordnung das. Also, ziemlich großes Thema. Fredi und ich auf jeden Fall nicht Experten auf dem Gebiet. Dafür ist aber Steffi heute da, Vollnamen Stefanie Bötsch. Steffi ist Suchttherapeutin und Sozialarbeiterin und das schon seit vielen Jahren. Sie hat gefühlt alles schon miterlebt, von Obdachlosenhilfe über stationäre Rehabilitation, Drogenaufklärung auf Festivals und natürlich auch Drogenberatung, ist alles irgendwie dabei gewesen. Heute hat sie, oder jetzt schon seit 5 Jahren, einen Podcast, Psychoaktiv, sehr wissenschaftsbasiert und dann auch jetzt ganz frisch, Juni 2025, auch noch ein Buch veröffentlicht, Drogen und ihre Wirkung. Also perfekte Gästin für das Thema heute und damit herzlich willkommen, Steffi.
Hey, ich freue mich voll hier zu sein.
Herzlich willkommen auch von mir. Sehr schön, dass du da bist. Ich freue mich wahnsinnig auf das Gespräch, weil, wie Lukas schon gesagt hat, so richtig viel Berührungspunkte habe ich persönlich bisher nicht mit dem Thema. Aber auch ihr da draußen dürft euch sehr auf das Thema freuen heute, denn Steffi wird uns drei Dinge vor allem im Kern verraten. Erstens, warum Drogen eigentlich einen so großen Einfluss auf unsere Leistungsfähigkeit und unsere Psyche haben. Zweitens, was das aber langfristig eben mit unserer Psyche und auch unserem Selbstwertgefühl machen kann. Und zu guter Letzt, wie ihr denn euch selber mal oder auch Bekannte unter die Lupe nehmen könnt und einfach mal testen könnt, ob ihr euren Konsum noch im Griff habt oder ob er euch inzwischen im Griff hat. Und wie Lukas schon gesagt hat, wir haben dann in 2 Wochen den Teil 2. Wenn euch also vor allem interessiert, welche Anlaufstellen es denn gibt, wenn ihr euren Konsum eben nicht mehr im Griff haben solltet und wie solche Gespräche überhaupt ablaufen, hört da unbedingt mal rein. Wir werden außerdem darüber sprechen, ob ihr eurem Arbeitgeber eigentlich davon erzählen müsst, wenn ihr unter einer Drogen- oder Substanzabhängigkeit leidet und ob ihr deswegen gekündigt werden könntet und wie ihr KollegInnen helfen könnt, wenn ihr eine Suchterkrankung bei ihnen vermutet. Genau. Insofern Glocke aktivieren und in 2 Wochen nochmal reinhören. Und liebe Steffi, auch du kommst um unseren Exposer nicht drum herum. Unsere Zuhörenden kennen das bereits. Es ist so eine Frage, um dich auch persönlich ein bisschen kennenzulernen. Ich habe da heute mal eine Frage mitgebracht, die ein bisschen Bezug zum Thema auf jeden Fall hat. Malen wir mal folgendes Szenario. Du bist auf einer Party und man steht dann da gern ja mal mit so einer kleinen Gruppe zusammen, hat irgendwie vielleicht ein Glas Wein in der Hand und erzählt dann wahrscheinlich, und was machst du so beruflich? Und dann sagst du, du bist Suchttherapeut und dann hast einen Podcast über Sucht und Drogen und Konsum. Was ist da normalerweise die Reaktion?
Ja, ich vermeide das zu sagen, to be honest, weil, das ist so absurd, weil gerade wenn ich das sage, dann, also dass ich Suchttherapeutin bin, dann fängt so eine Beichte an. Also das ist ganz weird. Also wenn ich sage, so, ja, ich bin Suchttherapeutin und du saßt da vielleicht gerade in entspannter Runde, denke ich so, ja, ich trinke ja schon manchmal gerne ein Bier. Manchmal habe ich auch so Wochen, da ist es vielleicht auch ein bisschen mehr. Und die versuchen sich dann von mir so einen Stempel, alles schon okay abzuholen. Also so im Sinne von, mein Konsum ist Suchttherapeutinnen approved, ich kann so weitermachen. Ja. Und das ist so eine ganz schwierige Situation, weil ich will ja in meiner Freizeit nicht mit Menschen, auch wenn das Setting überhaupt nicht da ist, jetzt halt gerade ihren Konsum analysieren. Das ist mein Job und muss nicht auch immer in der Freizeit stattfinden. Und ja, das ist, also es ist tatsächlich schon so häufig passiert, dass ich gesagt habe, ich bin Sozialarbeiterin und wenn dann nochmal eine Nachfrage kommt, sage ich so, naja, ich berate eben Menschen zu psychischen Lebenslagen und dann ist meistens gut so. Okay. Und ich versuche mich da dann so ein bisschen drauf rauszumogeln, wenn ich nicht über das Thema sprechen möchte.
Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal direkt ins Thema rein. Wie schon erwähnt, Lukas hat Zahlen genannt, sind ja in Deutschland sehr viele Menschen von Suchterkrankungen betroffen. Du betreust jetzt auch viele Suchterkranke in dem Prozess, eben ihre Sucht hinter sich zu lassen. Was würdest du sagen aus deiner Erfahrung heraus, warum greifen Menschen gerade im Arbeitskontext zu Drogen?
Oh, da gibt es ganz viele verschiedene Gründe, die wir auch gerade in der Studie schon gehört haben. Wir haben einmal diesen Entspannungseffekt, das heißt, man arbeitet vielleicht oder man arbeitet auch so hochtourig die ganze Zeit, dass man dann nach Hause kommt und man braucht ja auch ein bisschen Zeit, um runterzukommen. Und wenn man sich die Zeit nicht nehmen möchte oder ganz schnell sozusagen runterkommen möchte, greift man dann zu Cannabis oder eben zu Alkohol, irgendwas, was einen schnell runterbringt, um halt wieder schnell in diese Entspannung zu kommen. Wir haben auch, wenn man dann noch im Kontext von Arbeit versus Freizeit schaut, auch so ein bisschen diese Work-Hard-Play-Hard-Attitüde, dass man halt so das Gefühl hat, gerade wenn man auch sehr viel und lange arbeitet, so ich arbeite so viel, das heißt, in meiner Freizeit müssen ganz krasse Sachen passieren. Und da, um einen Ausgleich hinzubekommen, wird halt dann zum Beispiel extrem viel konsumiert, weil sozusagen krasse Sachen, die passieren sollen, auch mit einem hohen Konsum in Verbindung gebracht werden. Das ist sozusagen dieser schnelle Ausgleichsbereich, die man hat. Da haben wir natürlich auch ganz klar diesen leistungssteigernden Aspekt. Da sind wir sehr bei den aufputschenden Substanzen. Tatsächlich ist Koffein und Kaffee, das wird da meistens komplett ausgeklammert, was ja schon ein bisschen absurd ist, weil man muss sich ja mal überlegen, es gibt ja schon kaum mehr Menschen, die immer nüchtern sind, wenn man die Wirkung von Koffein mit einbezieht. Mhm. Also es ist schon in unserer Gesellschaft komplett gang und gäbe, dass wir so ein bisschen aktivierter rumlaufen, weil ich meine, wir haben auch gerade einen Kaffee vom Interview getrunken. Ich glaube, da verrate ich nichts mit. Mhm. Und das ist ja schon total normalisiert. Aber natürlich gibt es dann eben auch im Medikamentenbereich zum Beispiel Modafinil oder auch Ritalin, also das ADHS-Medikament. Modafinil wird vor allem beim Narkolepsie verschrieben, was eben einen länger wach und aktiv halten soll. Oder auch, was sich dann natürlich auf längere Zeit am wenigsten eignet, Amphetamin und Kokain, um halt die Leistung zu halten. Also da sind wir eher beim aufputschenden Bereich. Gerade solche Medikamente schleichen sich auch sehr in die Schichtarbeit. Also wenn man zum Beispiel keine klare Struktur hat in der Arbeit und sich immer so von Frühschicht zu Spätschicht zu Nachtschicht schleicht, da habe ich auch in der stationären Reha gemerkt, da hat man wirklich viele auch Schichtarbeitler, die versucht haben, diesen sehr unrhythmischen Arbeitsalltag mit Substanzen sich zu verhelfen, damit man da irgendwie gut durchkommt.
Ja.
Dann gibt es noch den Bereich der Angst. Also wenn man zum Beispiel sehr aufgeregt ist bei Vorträgen oder wenn man so nach außen geht, dass man da halt eben Substanzen nutzt, wie zum Beispiel Benzodiazepine, die beruhigen, aber auch manchmal Alkohol, um so diese Angst zu beruhigen. Und ein letzter Aspekt ist vielleicht auch, wenn das Betriebsklima sehr substanzfokussiert ist. Also es gibt ja wirklich auch Arbeitsplätze oder Unternehmer, die sagen, naja, keine Ahnung, ich stelle natürlich gerne Bier meinen Mitarbeitern zur Verfügung am Ende des Arbeitstages, manchmal sogar auch während des Arbeitstages, obwohl das zum Glück immer mehr verschwindet, aber auch mit der Startup-Szene wieder irgendwie normaler wird.
Ja.
Das habe ich jetzt von Freunden gemerkt, die halt bei Startups gearbeitet haben. Also ich will das jetzt nicht über die ganze Startup-Szene machen, das ist nur so anekdotisches Wissen. Die gemeint haben so, naja, die haben dann irgendwie so eine coole Kooperation mit einer Biermarke und dann gibt es da plötzlich wieder Bier den ganzen Tag zur Verfügung, was eigentlich schon längst wieder verbannt werden sollte. Und da muss man sich halt einfach auch als Unternehmen so ein bisschen Gedanken machen, möchte ich diesen Alkoholkonsum so stark fördern? Ja. Und ich da eigentlich auch immer so ein bisschen mitgebe, so mach doch den nicht-alkoholischen Konsum deutlich attraktiver. Das heißt ja nicht, dass das andere wegfallen muss, aber es gibt, man kann ja das andere stärken.
Mhm.
Und das sind so die klassischen Bereiche, würde ich sagen, wo Konsum und Arbeit so ineinander fließen und wo sich meiner Meinung nach auch eine große Verantwortung beim Arbeitgeber immer liegt, das auch mitzusteuern und in die Unternehmenskultur irgendwie mitzudenken.
Ja. Das ist jetzt gerade schon angedeutet, dass es eben verschiedene Wirkweisen gibt. Glaube ich, wahnsinnig schwierig, das kurz zusammenzufassen. Aber könntest du so einen Mini-Abriss machen, so Biochemie im Gehirn? Was passiert denn da eigentlich, wenn wir Drogen konsumieren?
Das ist total schwierig, weil das natürlich total abhängig ist, was für Drogen man konsumiert. Mhm. Also wir haben erstmal einen grundlegenden Wirkungsbereich von Drogen. Also wir haben zum Beispiel die Upper, also alles, was stimuliert, und die Downer. Dann haben wir die Cannabis-Richtung, die ist nochmal so ein bisschen extra und halluzinogene und dissoziativer, die wahrscheinlich beide im Arbeitskontext nicht so viel eine Rolle spielen. Was aber die meisten Substanzen gemeinsam haben, die auch ein Abhängigkeitspotenzial haben, ist, dass sie direkt auf unser Dopaminsystem wirken und daraus eben auch eine Sucht entsteht.
Ja.
Das heißt sozusagen, was stößt eigentlich Dopamin bei uns normalerweise aus im höheren Maße? Gutes Essen, Sex, irgendwie schöne Erlebnisse. Und Dopamin ist so im Prinzip unser innerer Motivator. Und wenn wir etwas schön finden, was ja ganz normaler Teil unseres Lebens ist, möchten wir das wieder machen, und das hat sehr klar mit dem Dopamin zu tun. Und Substanzen, die auch ein Abhängigkeitspotenzial haben, wirken aber direkt. Das heißt, es hat jetzt halt nicht unbedingt mit dem schönen Erlebnis zu tun, sondern auch damit, dass Dopamin eben direkt mitstimuliert wird. Und dadurch entsteht eben sozusagen auch immer der wiederholte Konsum, weil man eben ja sehr motiviert ist, das wieder zu tun. Und das haben Substanzen so ein bisschen gemeinsam, die ein Abhängigkeitspotenzial haben.
Weil es eben in Sekundenschnelle gehen kann sozusagen, ne? Also ich meine, ich habe jetzt gerade direkt drüber nachgedacht, kannst natürlich auch feiern gehen oder irgendwie auf ein Festival gehen ohne Drogen und hast dann trotzdem vielleicht diesen Dopamineffekt. Mhm. Aber das erfordert ja sehr viel mehr Arbeitsaufwand, sage ich mal, und Zeitinvest, als wahrscheinlich einfach eine Droge zu konsumieren in dem Moment.
Absolut. Und Das ist auch so ein bisschen das Herausfordernde, wenn man aufhören möchte, dass man sich sehr daran gewöhnt hat, dass man seinen Kick so schnell bekommt.
Mhm.
Und wie du schon so schön gesagt hast, sage ich auch immer, so einen Kick zu bekommen im nüchternen Leben ist ein bisschen mehr Arbeit, aber es ist halt auch mit was sehr Realem verbunden.
Ja.
Und da sind wir in unserer sehr schnelllebigen Welt, wo wir auch so dieses, ich möchte es aber schnell haben, ich habe keine Zeit, mich dafür zu arbeiten, mich vielleicht in der Musik wirklich reinzuatmen, vielleicht auch ein bisschen mehr anzukommen, sie richtig zu fühlen. Oder wenn ich halt dann irgendwas konsumiere, was mich leichter sozusagen an die Musik bringt. Ne? Das eine ist ein bisschen mehr Arbeit, ist vielleicht auch nicht so intensiv, aber ist halt auch sehr real.
Ja. Ich fand es ganz spannend, dieser Aspekt, den du gerade genannt hast mit dem Kaffee. Ich hatte mir auch Zahlen angeguckt und habe erst gedacht, das kann gar nicht angehen. Das ist doch ein Wahnsinn. Da war es eben auch Befragung. Auch nochmal kurz hier der Hinweis, ihr findet auch alle Quellen und Links nochmal in der Description-Box, wenn ihr die Quellen nochmal nachvollziehen möchtet. Auch eine Befragung unter deutschen Angestellten. Und da haben, wenn man sich ein Team von 10 Menschen vorstellt, 6 angegeben, dass sie explizit mit dem Ziel der Leistungssteigerung im letzten Jahr Substanzen konsumiert haben, die eben die Leistung steigern. Dachte ich so, das ist ja wahnsinnig viel. Und dann wurde aufgedröselt, ja, Koffein spielt zum Beispiel auch eine Rolle. Dachte ich, okay, das wundert mich jetzt relativ wenig dann in dem Kontext. Also genau, muss man berücksichtigen. Ne? Koffein ist bei uns ja schon wahnsinnig etabliert einfach in der Gesellschaft.
Absolut, und es wird gar nicht hinterfragt. Mhm. Und da vielleicht so eine kleine Side-Note. Man soll seinen letzten Kaffee 10 Stunden, bevor man schlafen geht, trinken. Mhm. Nur mal so, also je nachdem, wann man schlafen geht, ist dann halt auch mittags Schluss, weil an sich ist es bei Koffein schon so, dass man, ich glaube bei 400 Milligramm, ich will jetzt nicht lügen, ich glaube es waren 400 Milligramm pro Tag, das sind schon ein paar Tassen Kaffee, das ist schon okay, aber das Hauptproblem an Kaffee ist, dass es den Schlaf so sehr beeinflusst und in die Tiefschlafphasen verkürzt und keinen guten Schlaf zu haben, das hat halt dann wieder negative Auswirkungen. Das ist auch das große Problem an Kaffee. Deswegen soll man 10 Stunden, bevor man schlafen geht, aufhören, Kaffee zu konsumieren. Kann ja jeder mal ausrechnen, wie das bei einem selbst ist.
Uff, ja. Da bin ich immer viel zu spät, auf jeden Fall.
Absolut, ich fühle mich sehr ertappt. Ich glaube, wir lassen auch öfter mal den Satz fallen, boah, ich brauche erstmal einen Kaffee. Ne? Und ich glaube, das ist, ja, wahnsinnig Teil des Berufsalltags geworden.
Ja.
Ganz kurzer Hinweis nochmal an euch da draußen, wenn ihr mehr zu diesen Wirkweisen wissen wollt, weil du hast es jetzt in der Kürze erklärt, könnt ihr aber natürlich auch sehr gerne mal einfach in den Podcast reinhören von Steffi. Du hattest eben 2 Folgen, glaube ich, genannt.
Genau, also ich habe sowohl eine Folge zu Kokain, Amphetamin, Koffein, aber auch zur Neurobiologie der Sucht. Also im Prinzip findet man das alles sehr genau noch im Psychoaktiv-Podcast.
Genau, hört da also gerne nochmal rein, wenn euch das interessiert.
Ich würde gern genau diese Drogen nochmal aufgreifen, diese aufputschenden Drogen. Also wir haben jetzt irgendwie drüber gesprochen, Dopamin wird ausgeschüttet. Dopamin macht ja erstmal Spaß so. Es weiß natürlich jeder, dass auch eine Stange an unerwünschten Nebenwirkungen mit dazugehört. Kannst du da nochmal so einen Abriss machen bei den aufputschenden Mitteln wie Methylphenidat, also Ritalin, Kokain, Amphetamin, was da so kurz- und langfristige Nebeneffekte sind. Man ist ja nicht einfach nur fokussiert.
Absolut. Also gerade die aufputschenden Substanzen gehen halt echt stark aufs Herz-Kreislauf-System. Also das ist so der große Part. Und auf der psychischen Ebene äußert sich das total in Unruhe. Also man wird so richtig hektisch und hastig. Mhm. Und vielleicht kennen das auch manche schon nach zu vielen Kaffees, dass eigentlich Konzentration abfällt, weil man so voll fahrig ist. Es kann natürlich zu Schlafstörungen führen oder man schläft einfach auch nicht mehr so gut. Und für die Leute, die vielleicht sogar auch einen Schlaftracker haben, das kann man wirklich auch damit nachvollziehen, dass halt der Schlaf nicht mehr so gut ist, wenn man eben viel aufputschende Substanzen konsumiert, inklusive Kaffee. Weil manchmal hat man das Gefühl, ich habe eigentlich ganz gut und lang geschlafen, aber die Schlafqualität kriegt man manchmal nicht so hundertprozentig mit und man fühlt sich vielleicht dann ein bisschen abgeschlagen am Morgen und dann gibt es gleich den nächsten Kaffee und gut ist. Und es kann halt auch je nach Substanz auch nochmal deutlich stärker werden, bis hin zu Panik und Angst und wirklich Paranoia. Das ist aber dann auch eher was sich auch über die Zeit und höhere Dosen mehr entwickelt. Langzeittechnisch ist es halt schon so, dass es so die das Herz-Kreislauf-System sehr belastet. Also wir haben zum Beispiel auch im Kokainbereich bis hin zu Schlaganfällen, wenn es viel konsumiert wird. Also das ist einfach eine hohe Belastung für den Körper, weil unser Körper natürlich für die Überaktivierung nicht gemacht ist. Mhm. Vor allem nicht für die dauerhafte. Das kann der gut mal so aushalten. Aber wenn es sich wirklich, über was wir hier reden, in den Berufsalltag einschleicht, dann fahren wir immer so hochtourig und dafür sind wir überhaupt nicht gemacht. Und das hält unser Körper irgendwann auch nicht mehr aus.
Wo du jetzt gerade irgendwie über Schlafstörungen und sowas gesprochen hast, da kam mir jetzt im Kopf, dass, also wenn ich schlecht schlafe, dann bin ich natürlich müde und wenn ich müde bin, dann bin ich fahrig und dann läuft das alles nicht so. Und jetzt nimmt man ja gerade eigentlich so aufputschende Mittel, damit man irgendwie produktiver ist, fokussierter ist und so. Da rutscht man wahrscheinlich auch schnell in so eine Spirale rein. So, oh, ich schlafe dann aber schlecht, dann bin ich total erschlagen morgens und dann brauche ich vielleicht sogar noch mehr, um wieder auf das Level zu kommen oder so. Und was ich dann auch noch gelesen habe, ist, dass Menschen, die aufputschende Mittel nehmen, sich produktiver fühlen, aber die Fehlerquote bei der Arbeit tatsächlich höher ist. Wie oder was passiert da in einem, dass man so eine verzerrte Leistungswahrnehmung hat?
Also ich glaube, weil wir ja immer sehr viel im Kontext mit Koffein gesprochen haben, das ist, glaube ich, jetzt in dem Kontext weniger relevant. Es ist so, dass viele der Substanzen, wie zum Beispiel Kokain oder auch Amphetamin, ein sehr gutes Bild von einem selbst mitliefern. Vor allem Kokain hat ja eine sehr hohe, große Selbstwertkomponente, dass man sich einfach sehr gut mit sich fühlt und sehr zufrieden mit sich fühlt. Aber irgendwann, vor allem wenn man das regelmäßig macht, ist die Konzentration einfach nicht mehr da. Also man fühlt sich vielleicht fokussiert und geradlinig, ist es aber nicht mehr. Aber gleichzeitig fühlt man sich ja so wohl mit seinem Konsum erstmal, vor allem in der Anfangszeit. Und dann fällt einem die Fehlerquote auch überhaupt nicht mehr auf, weil man sehr überzeugt erstmal von seiner Arbeit ist. Oder vielleicht auch, dass man dadurch, dass man diese Substanzen konsumiert, selbst eine Person ist, die eben einen hohen Wert auf eine extremst hohe Produktivität legt und dann ganz auf den psychischen Aspekt denkt, okay, mir ist Produktivität und Effizienz so wichtig, dass ich sogar meinem Körper Substanzen zufüge, um das noch mehr zu steigern. Da fühlt man sich schon vielleicht ganz persönlich so, okay, ich bin einfach so ein Hard Performer und dann arbeitet man vielleicht 10, 11 Stunden. Aber Masse, also Quantität, bedeutet ja nicht immer gleich Qualität. Aber ich habe das irgendwann mal gelesen und fand das sehr treffend. So in Deutschland ist so das einzige Land, wo Dienst nach Vorschrift negativ belegt ist. Und das finde ich sehr passend zu unserer Arbeitsmoral. Also wenn man sagt, boah, ich habe 70 Stunden gearbeitet die Woche, dann ist eher so das Feedback, boah, richtig krass. Anstatt, okay, willst du nicht vielleicht mal ein bisschen langsamer? Das ist doch viel zu viel. Und man kann natürlich mit stimulierenden Substanzen diese 60, 70 Stunden deutlich wacher durchziehen, aber irgendwann funktioniert ja einfach das Gehirn auch nicht mehr so gut und das kann man dann auch nicht mehr mit Substanzen weiter oben halten.
Ich wollte gerade sagen, man hat ja, boah, ich müsste das jetzt nochmal recherchieren, aber ich habe so eine Zahl im Kopf, diese 3 bis 5 Stunden sind es, glaube ich, nur, die man sich überhaupt konzentrieren kann pro Tag, so richtig.
Ja, das habe ich auch im Kopf.
Genau, und dass dieser 8-Stunden-Arbeitstag, der ja eigentlich angesetzt ist, meistens gar nicht zu erfüllen ist, geschweige denn eben dann noch die ganzen Überstunden, kann man sich ja vorstellen, dass Menschen da manchmal dran verzweifeln und eben direkt zu irgendwelchen Substanzen greifen, um das erfüllen zu können, diese Erwartung.
Absolut. Ich meine, wenn du einen 8-Stunden-Arbeitstag hast, wo du 5 Stunden arbeitest und aber auch die 3 Stunden vielleicht auch ein bisschen hast, um mal mit dem Kollegen so ein bisschen drüber zu quatschen, was so ansteht und sich vielleicht auch ein bisschen Raum lässt für langsameres Arbeiten und kreative Prozesse, dann finde ich die 8 Stunden gut angesetzt, wenn es sozusagen eine gewisse Luft auch gibt für kreative Prozesse, die ja in der Regel langsamer sind. Aber wenn man sagt, naja, du musst 8 Stunden durchhassen und hast vielleicht 8 Termine, die du irgendwie durchkriegen musst, die werden nicht mehr konzentriert von starten gehen.
Ja. Nee, klar, logisch nicht. Wie soll das gehen? Ich hatte es in der Einleitung schon erwähnt. Stigmatisierung und Tabuisierung ist vor allem im Arbeitskontext natürlich ein Riesenthema. Also privat selbstverständlich auch, aber an den Job ist häufig eine ganze Existenz oder die Existenz einer ganzen Familie irgendwie gekoppelt. Und dann hat man wahrscheinlich auch Sorge vor dem Karriereknick, dass man entlassen wird und natürlich auch stigmatisiert wird halt auf der Arbeit. Und das Bundesgesundheitsministerium nennt Stigmatisierung als eines der größten Hindernisse bei der Bekämpfung von Suchterkrankungen. Da habe ich auch nochmal drüber nachgedacht. Und wenn es nicht so tabu wäre, darüber zu sprechen und man sich viel eher mal irgendwie austauschen würde und es in Anführungszeichen, sage ich jetzt nur, in Ordnung ist, dass man mal irgendwie was ausprobiert hat und so und dann seine Erfahrungswerte miteinander teilt. Meinst du, dass man dann verhindern könnte, dass Menschen schnell in eine Suchterkrankung reinrutschen, weil sie vielleicht früher oder eher sensibilisiert sind für Warnsignale, weil sie ja direkte Erfahrungsberichte haben und nicht immer nur diese, das ist ein reines Schaf und das hier ist das Extrembeispiel haben?
Ich würde das vielleicht nochmal erweitern, weil gerade wenn wir über Stigmatisierung reden, reden wir immer nur Stigmatisierung im Kontext von Sucht, von der psychischen Erkrankung. Aber wie du eigentlich auch gerade dann schon beschrieben hast, schon der Konsum ist ja maximal stigmatisiert. Man kann ja nirgendwo hingehen und sagen, hey, ich habe irgendwie am Wochenende mal mein erstes Mal Kokain konsumiert und dann geht man in ein Gespräch und lotet das gemeinsam aus. Und dementsprechend ist ja schon das Sprechen über den Konsum, ohne dass vielleicht eine Erkrankung vorliegt, total schwierig, wenn es um illegalisierte Substanzen geht. Und es ist ein schwieriges Thema, weil ich glaube, da wird gern zum Beispiel das Thema Alkohol, wo du ja extremst offen drüber sprechen kannst, gegengestellt und sagt, naja, das bringt uns ja auch nichts. Also Alkoholabhängigkeit ist ja logischerweise die Abhängigkeitserkrankung, die am allerhäufigsten ist. Und wir reden sehr offen über unseren Alkoholkonsum und müssen ihn nicht verstecken. Und ich glaube, hier ist es sozusagen wichtig, eine gute Balance zu finden, weil wir haben beim Alkohol ein förderndes Umfeld. Also es geht gar nicht darum, das zu reflektieren, sondern es ist eher in unserer Gesellschaft so, dass der Alkoholkonsum extremst gefördert werden kann. So eine Offenheit bezüglich des Konsums ist für den eigenen Konsum schädlich. Und da gegensätzlich steht der Pol von, du darfst überhaupt nicht drüber reden, oder du kannst nur mit Leuten reden, die das auch konsumieren. Und dann hast du überhaupt keinen Realitätsabgleich mehr, weil die ja vielleicht auch im gleichen Film, im gleichen Konsummuster drin sind. Und entweder hast du Glück und du hast vielleicht Freunde, die auch ab und zu konsumieren, aber einen sehr reflektierten Umgang damit haben. Und dann stärkt man sich gegenseitig. Aber wenn es eigentlich auch so ein Umfeld ist, wo auch extremst viel konsumiert wird, dann kann auch das Gegenteil passieren, dass man sich das gegenseitig normalisiert und dass es dann sehr immer mehr wird. Das heißt, sowohl bei Alkohol als auch bei illegalisierten Substanzen müssten wir uns irgendwo in der Mitte treffen und keinen verherrlichenden Ansatz haben, aber auch keinen verteufelten Ansatz haben, sondern auch wirklich die Möglichkeit aufmachen, ja neutral darüber zu sprechen und differenziert darüber zu sprechen. Das war ja auch die Motivation von meinem Podcast, weil ich das Gefühl habe, entweder haben wir so dieses Verherrlichende oder wir haben das extremst Verteufelnde, aber psychoaktive Substanzen und der Konsum ist so viel komplexer, dass man 130 Podcast-Folgen drüber machen kann und immer noch nicht fertig ist.
Dann kommen wir zur letzten Frage, die auch ein bisschen die Überleitung zu unserem zweiten Teil dann sein wird. Wir haben jetzt gerade schon so über diese Bubbles, in denen man sich bewegt, gesprochen. Ne? Also die einen, die gar nicht konsumieren, die anderen, die konsumieren. Man spricht dann wahrscheinlich, wenn man konsumiert, nur mit dieser einen Bubble und bestärkt sich immer gegenseitig. Das verhindert wahrscheinlich auch, dass man früh Warnsignale erkennt. Was sind denn die relevantesten Warnsignale, die wir jetzt mal so mitgeben können, dass Leute sich mal selbst ein bisschen auf den Prüfstand stellen, ob sie ihren Konsum noch im Griff haben?
Also da gebe ich immer so eine ganz klassische Übung mit, die ich eigentlich sehr hilfreich finde. Und das ist, dass man sich vielleicht einfach mal niederschreibt, welche Substanzen man konsumiert, inklusive Alkohol und Nikotin und vielleicht auch Kaffee. Sich überlegt, was das Konsumziel der ganzen Geschichte ist, sei es Spaß, sei es Entspannung, was auch immer. Dann, wie häufig man das macht, also das einfach mal für sich mittrackt. Und sich dann aber im zweiten Schritt fragt, wie häufig erreiche ich diese Ziele nüchtern? Also wie häufig mache ich was anderes zur Entspannung, als ein Glas Wein am Abend zu trinken, jetzt als Beispiel. Keine Ahnung, mache ich was mit Freunden, mache Yoga, Sport, vielleicht auch einfach mal Netflix-Abend, das ist ja auch mal okay. Und zu schauen, ob das überhaupt noch in der Balance ist. Und man sollte auf jeden Fall immer häufiger die nüchterne Alternative nehmen als die substanzbezogene Alternative, damit es sich sozusagen in einem entspannten Verhältnis bewegt. Und wenn man halt merkt, ich entspanne eigentlich nur noch mit Wein, dann merkt man, ohne dass es jetzt gleich eine Abhängigkeitserkrankung sein muss, aber man hat eine Abhängigkeit in dem Sinn, dass die Entspannung vom Wein abhängt. Und da kommt man in eine Disbalance, weil halt eben eine psychoaktive Substanz ein sehr wichtiges Lebensthema im Griff hat. Und da gilt es dann gegenzusteuern, zu gucken, okay, ich scheine wohl beim Thema Entspannung ein Thema zu haben und da wieder anzufangen, nüchterne Alternativen aufzubauen. Also das regelmäßig zu machen, auch bevor man überhaupt ein Problemempfinden hat, macht total Sinn. Man hat ja auch gerade bei Alkohol, ich weiß nicht, das war bei mir auf dem Dorf so ein Spruch, wenn man darüber nachdenkt, ob man ein Alkoholproblem hat oder wenn man überhaupt darüber nachdenkt, dann hat man ein Problem. Und ich finde, man sollte sehr häufig über seinen Alkoholkonsum nachdenken oder seinen Konsum von psychoaktiven Substanzen, weil sonst bekommt man ein Problem. Und da ist manchmal so ein bisschen eine falsche Idee, finde ich, in den Köpfen. Und sonst gibt es natürlich auch noch so kleinere Warnsignale, wenn man zum Beispiel sein eigener Konsum einem unangenehm ist, man anfängt zu lügen, auch schon so auf ganz kleiner Basis, so ach, das war nur ein Bier und eigentlich weiß man, man hat drei getrunken oder ach, das war nur einmal. Und wenn man sich wirklich fragt, was eigentlich dreimal die Woche? Ein Warnsignal ist auch, was gerne auch vergessen wird, wenn es einem unangenehm ist, wenn andere nicht konsumieren. Also gerade die Leute, die so sagen, hey, komm, trink doch auch mal was mit oder komm, sehr aufs Feierabendbier besteht sozusagen und die anderen versucht mitzureißen, da darf man sich ganz dolle fragen, warum ist es mir überhaupt so wichtig, dass andere Menschen konsumieren? Mhm. Weil häufig ist es so, dass einem auffällt, so okay, wenn ich alleine konsumiere, dann ist mir das unangenehm. Deswegen versuche ich, andere zu motivieren, um meinen eigenen Konsum zu normalisieren. Und das wird so ein bisschen im Selbstbild damit abgetan von, naja, ich bin halt die Stimmungskanone. Man sollte sich schon fragen, warum einem das so wichtig ist, dass andere Personen eben auch psychoaktive Substanzen konsumieren. Das ist häufig auch so ein Warnsignal. Und dann gibt es noch so ganz klassische, zum Beispiel häufig Kater, Toleranz, Toleranzentwicklung, man kann immer mehr konsumieren, andere Dinge werden unwichtiger, keine Ahnung, ich war ganz viel beim Sport eigentlich sonst und das mache ich immer weniger, dafür kiffe ich mehr zu Hause, also dass sich einfach so die Alltagsgestaltung verschiebt zugunsten des Konsums.
Okay, spannend. Ich fand gerade jetzt diesen Aspekt mit sich selbst mal zu hinterfragen, warum man andere immer so zu Konsum animieren möchte, eine ganz wichtige, ne? Weil das ist einfach häufig passiert. Ich glaube, jeder, der gerade zuhört, hat sich da vielleicht ein bisschen ertappt gefühlt, dass er das schon mal im Umfeld irgendwie miterlebt hat oder selbst initiiert hat. Gut, ich würde sagen, wir müssen leider zum Ende kommen. Es war wahnsinnig spannend, mit dir heute zu sprechen. Wie gesagt, wir sprechen noch mal in 2 Wochen. Da wird es nämlich weitergehen. Wir wollen genau da anknüpfen. Wenn wir nämlich dann feststellen, okay, warte mal, diese Kriterien bin ich gerade durchgegangen. Eventuell habe ich da ein Problem. Wollen wir eben drüber reden, welche Anlaufstellen gibt es denn und wie laufen solche Gespräche überhaupt ab, wenn ich eine Suchtberatung aufsuche? Wir wollen auch darüber sprechen, ob ihr eurem Arbeitgeber eben von eurer Drogensucht erzählen müsst und wie ihr KollegInnen helfen könnt. Hatten wir am Anfang ja auch schon kurz angeteasert. Also wenn euch das interessiert, hört unbedingt mal rein. Ansonsten bleibt uns nur vielen Dank zu sagen. Schön, dass du da warst und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Super gerne, dankeschön.
Ihr Lieben, wenn ihr selbst betroffen seid oder Leute kennt, die betroffen sind, dann checkt nochmal die Shownotes aus. Da haben wir einige Anlaufstellen verlinkt, in denen ihr euch Hilfe suchen könnt.
Genau. Und wir hoffen, die Folge war auch schon für euch hilfreich und hat euch gefallen. Wenn das der Fall war, dann freuen wir uns sehr über eine Bewertung. Und wenn ihr noch Themenvorschläge habt, irgendwelche Fragen offen geblieben sind, schreibt uns gerne eine E-Mail. Die Adresse findet ihr in der Folgenbeschreibung.
WorkExposed ist ein Podcast der Xing SE. Hosts und Produktion Friederike Höhn und Lukas Bauer mit Unterstützung der Xing-Redaktion. Video, Ton und Schnitt Cream Studio GmbH.